MDR Kultur. Diskurs.
Mit Claudia Bleibaum. Herzlich willkommen. Unsere Kommunikation hat sich in den letzten Jahren stark verändert durch digitale Plattformen wie Facebook, Instagram, TikTok, kurz Social Media genannt. Und das Internet ist mit dem Versprechen angetreten, Kommunikation und Sichtbarkeit zu demokratisieren. Die Kommerzialisierung der Lust am Kommunizieren blieb nicht folgenlos und große Plattformen und ihre Algorithmen bestimmen, was sichtbar ist, was wichtig ist, was wahrgenommen wird und auch, wie wir miteinander kommunizieren. Das beschäftigt auch die Autorin und Kulturwissenschaftlerin Anne-Kathrin Kohut in ihrem neuen Buch Hyperreaktiv, wie in sozialen Medien um Deutungsmacht gekämpft wird. Anne-Kathrin Kohut, geboren in Gera, ist Kulturwissenschaftlerin. Aktuell ist sie Lehrbeauftragte im Fachbereich Design an der Universität der Künste Berlin und verantwortet auch eine Kolumne in der Taz. Sie hat sich unter anderem mit den Themen Niedlichkeit in der Kunst und dem Phänomen der Nerds beschäftigt. Und heute sprechen wir im Diskurs bei MDR Kultur über die Erkenntnisse nachzulesen in dem aktuellen Buch Hyperreaktiv. Herzlich willkommen, Frau Kohut.
Hallo, Frau Bleibaum, und danke für die Einladung.
Und willkommen in der Reaktionskultur, heißt es auch in Ihrem Buch. Und Ihre These ist, dass nicht mehr der Inhalt selbst, sondern die Reaktion darauf zur vorherrschenden Form der Kommunikation geworden ist. Wie kommen Sie darauf?
Ja, das hört sich immer erstmal so ein bisschen sperrig an, aber ich komme darauf, weil man eigentlich schon beobachten kann, dass technisch oder ich sag mal infrastrukturell in den sozialen Medien eigentlich alles auf Reaktion ausgelegt ist. Ne, wir haben in jedem Beitrag die Möglichkeit, es zu liken, es zu teilen, es zu retweeten. Aber nicht nur das, ich würde auch sagen, schon alleine sich etwas länger anzuschauen, also alleine schon etwas zu konsumieren, ist eigentlich für die Plattform eine Art messbare Reaktion. Und wie das oft so ist, geht mit diesen ja so technischen Eigenheiten auch ja kulturelle Eigenheiten einher. Also Kulturtechniken entstehen, unser soziales Miteinander, sag ich mal, wird so ein bisschen umkonditioniert. Und deswegen nenne ich es eben auch nicht nur die Reaktionsökonomie, also diesen Begriff gibt es auch schon, der natürlich irgendwie sagt, ne, Reaktionen sind in der Aufmerksamkeitsökonomie auch eine Währung. Ich würde eben sagen, nee, es ist eine Reaktionskultur, weil sich eben auch so unser Miteinander verändert hat, weil sich verändert hat, wie wir kommunizieren. Und in dem Buch geht es so ein bisschen darum, das auf verschiedenen Ebenen mal so nachzuempfinden. Also was heißt das für uns persönlich, was heißt das gesellschaftlich, was heißt das politisch und vor allem auch, inwiefern ist das eigentlich eine Kultur, die gar nicht mehr nur in den sozialen Medien zu finden ist, sondern auch in unserer, in Anführungszeichen, analogen Welt.
Bevor wir da jetzt weiter eintauchen, noch mal eine kurze Frage. Also eine Reaktion ist ja so ein natürlicher Teil der Kommunikation, denn ohne eine Reaktion wäre es ja irgendwie keine Kommunikation. Was ist daran problematisch mit Blick auf Social Media?
Ja, eigentlich schon, ne? Weil es dient ja vielleicht auch generell der Verständigung. Wenn ich keine Reaktion bekomme, dann weiß ich ja auch gar nicht, wie ich sozusagen weiter verfahren soll oder weiter agieren soll. Aber natürlich gab es vor den sozialen Medien durchaus immer die Möglichkeit, auch nicht zu reagieren. Und es gab sogar sehr, sehr viele Bereiche, in denen wir das weitgehend nicht getan haben. Vor allem, wenn man sich die Medienlandschaft angeschaut hat. Ich zitiere da auch Jean Baudrillard, der hat nämlich sozusagen die klassische Medienlandschaft damals im 20. Jahrhundert in den 70er Jahren mal als eine ja, Kultur der sogenannten Rede ohne Antwort beschrieben. Also er hat gesagt, ja, bei den Medien ist es immer so, also er hat natürlich ans Fernsehen gedacht oder auch ans Radio, in dem wir gerade sprechen. Es wird ganz viel ausgestrahlt, aber eigentlich können die Leute nicht so wirklich reagieren. Natürlich konnte man das teilweise schon mit Leserbriefen und so weiter, aber wenig Leute haben sich wirklich die Mühe gemacht, das zu tun. Und ich glaube eben, Sie haben es auch angedeutet in dem Teaser gerade, dass natürlich irgendwie die sozialen Medien oder das Internet erstmal die Verheißung darstellte, hey, es ist jetzt eine Rede mit Antwort, ne? Es wird was ausgestrahlt, wir können aber partizipieren, wir können auch mal dagegenhalten. Und ich glaube, das war so eine schöne, positive Übergangszeit. Ich würde sagen, das hat sich jetzt so verkehrt und das ist dann auch der Unterschied sozusagen zum Reagieren im Zwischenmenschlichen, weil es natürlich in einem Medienumfeld stattfindet. Da ist es nicht so, dass ich einfach mündlich mal kurz was zurücksage und danach ist es verschwunden, sondern wenn ich eben online reagiere, ist es gemessen und insofern auch mächtig. Und ich glaube, darin liegt so ein bisschen der Unterschied. Es ist so weit gekommen, würde ich jetzt mal zugespitzt formulieren, dass wir eben fast alle Inhalte immer darauf prüfen oder darauf auslegen, reaktionstauglich zu sein. Und deswegen würde ich sagen, es ist eben nicht mehr dieser vermeintlich schöne demokratische Zustand, sondern es ist eigentlich eine sehr, ja, so in strategische Mechanismen eingebettete Kultur geworden.
Sie haben das jetzt schon so ein bisschen angedeutet, dass ja ein wesentlicher Baustein, den Sie auch, wie ich finde, sehr interessant und auch sehr genau analysieren bei der Kommunikation, nennen Sie die Hyperinterpretation. Also das, was dem Verstehen vorangeht. Können Sie das erklären, was Sie damit meinen? Weil das ist ja ein wesentlicher Bestandteil.
Genau, ja, also ich würde mir eigentlich das, was ich Hyperinterpretation nenne, den gesamten zweiten Teil. Und vielleicht vorab nochmal ein Satz dazu, was mir wichtig ist, ist eben zu zeigen, dass wir mit jeder Reaktion, nochmal allgemein gesprochen, eben auch teilnehmen am öffentlichen Diskurs, weil wir Aufmerksamkeit verteilen und damit eben bestimmte Dinge, Argumente, Narrative, was auch immer zur Sichtbarkeit verhelfen oder diese Sichtbarkeit entziehen. Und ich glaube, ne, man ist immer sehr stark so in dem Modus, wir kritisieren die Plattform und die Algorithmen. Das ist wichtig, das mache ich auch. Aber ich glaube, man hat auch eine Verantwortung als User. Das vielleicht so als Vorabinformation. Aber ja, also Hyperinterpretation ist für mich eine besonders problematische Art der Reaktion. Ich meine damit auf jeden Fall erstmal, dass bestimmte Inhalte logischerweise interpretiert werden, auch in Kommentaren zum Beispiel und so weiter. Und dass das aber nicht Interpretationen sind im hermeneutischen Sinne, also dass man etwas verstehen will, sondern dass es Interpretationen sind, die instrumentellen Charakter haben. Also die so gesetzt werden, dass sie eine Information strategisch nutzen wollen. Und ein Beispiel, das ich eben sehr ausführlich analysiere in dem Buch, ist ein Posting, das Greta Thunberg so ungefähr 2 Wochen nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel auf Twitter oder X veröffentlicht hatte. Und auf diesem Bild, was sie gepostet hat, war eben so eine Pro-Palestine-Demonstrationsgruppe zu sehen. Und auf einem Knie einer Beteiligten saß so ein kleiner Plüschtier-Oktopus. Und ja, also sehr schnell sozusagen gab es dann so erste Interpretationen dieses Bildes. Das ist sehr üblich, ne, dass man so forensisch sich alles Mögliche anschaut, was auch irgendwie online publiziert wird. Und es wurde gesagt, ja, das ist so ein, das ist Antisemitismus, ne? Und
also das Bild der Krake.
Genau, genau. Also anknüpfend sozusagen an die Ikonografie war für viele klar, also in dem Kontext, ne, Pro-Palestine plus dann diese Krake, kann es nur diese Deutung geben. Und mit der Hyperinterpretation geht auch immer so ein bisschen einher, dass man dann eben so ein bisschen pseudowissenschaftlich wird. Also man hat dann Bildvergleiche angestellt zum Beispiel oder man hat den gesamten Feed oder die Timeline von Greta Thunberg angeschaut, ob sie das schon mal irgendwo hatte oder ob das was Neues ist und so weiter. Und worum es aber geht bei dieser Interpretation ist, und das ist so ein bisschen meine These, nicht unbedingt Erkenntnis, ne? Also es gab dann auch Gegeninterpretationen, die gesagt haben, hey, dieser Plüschtier-Oktopus, den kennt man eigentlich aus der Autismus-Community und da bedeutet er das und die haben genauso pseudowissenschaftlich argumentiert. Was man aber diesen Postings entnehmen kann und deswegen bin ich auch so stark dafür, sich diese Kommentarkultur wirklich genau anzuschauen, ist, dass es nicht um Erkenntnis ging, sondern dass es darum ging, entweder Greta Thunberg von ihrem hohen Ross zu stoßen, ich sag mal, die Gelegenheit zu ergreifen, eine verhasste Klimaaktivistin sozusagen jetzt auch als diskursunfähig zu erklären oder eben aber natürlich sie zu verteidigen. Aber es ging natürlich nicht darum, sie zu verteidigen, sondern den Klimaaktivismus zu verteidigen. Und das möchte ich mir so genauer anschauen. Was sind da eigentlich die Strategien? Und da genau gucke ich mir eben verschiedene, in Anführungszeichen, Methoden an.
In Ihrem Buch gibt es ja auch sehr viele Screenshots. Also Sie kommentieren das, aber Sie zeigen das auch. Ganz viele konkrete Beispiele. Und als Kulturwissenschaftlerin analysieren Sie dann auch sehr genau das Zusammenspiel zwischen Text und Bild. Und mein Eindruck ist, dass auch dadurch noch so eine Ambivalenz entsteht. Ist das so?
Interessant, dass Sie es Ambivalenz nennen, weil ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt für viele Inhalte. Denn je ambivalenter Sie sind, desto anschlussfähiger sind sie eigentlich in unterschiedliche Richtungen. Und ich glaube, da hilft natürlich immer so Bild-Text-Kombinationen. Zumal, man sagt ja immer, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Und das, damit meint man eigentlich, es ist ein bisschen bedeutungsoffener natürlich auch oft. Und ein Text kann dem dann immer so eine Richtung geben, eine Lesart geben. Und das kennt man ja auch dann im Format der Memes zum Beispiel, wo das dann ja auch sehr dezidiert politische Inhalte auf eine sehr schnelle, sehr eingängige Art und Weise transportieren kann und im Idealfall eben sozusagen so eine Doppeldeutigkeit auch existiert, sodass es in beide Richtungen auch nochmal interpretiert werden kann.
Wenn man jetzt auf Social-Media-Plattformen geht, dann macht man das ja auch manchmal, um Zerstreuung zu finden oder um sich abzulenken, manchmal auch, um sich einfach unterhalten zu lassen, sich anregen zu lassen. Wie groß ist denn da das kreative Potenzial eigentlich?
Also ich sehe schon ein großes kreatives Potenzial, auch wenn, glaube ich, mein Buch oder die Analyse dieser Reaktionskultur eine sehr kritische ist und, glaube ich, auch eine sehr pessimistische tendenziell ist, würde ich doch gerne, ich tue es an einer Stelle, glaube ich, auch würdigen, dass es natürlich extrem kreative Energien gibt und dass es irgendwie Formate gibt, die man sich eben so vor 10, 15 Jahren, als wir alle noch so ein bisschen auch dilettantischer waren im Umgang mit diesen Medien, also auch mit Bildern und mit filmischem Content in Anführungszeichen, dass da jetzt durchaus, also nicht nur kreative Energien fließen, sondern auch, wie ich finde, so künstlerische Strategien, die wir eigentlich aus dem 20. Jahrhundert kennen, fast schon selbstverständlich in der Anwendung geworden sind. Ne? Also so ein Meme von einer Mona Lisa hat Duchamp irgendwie Anfang des letzten Jahrhunderts gemacht, macht heute jeder. Ne? Also generell dieses Spiel mit Kontexten scheint mir eben sehr zentral zu sein für soziale Medien im positiven, kreativen Sinne, aber also im künstlerischen Sinne auch, aber eben genauso im destruktiven und vielleicht politisch problematischen Sinne.
Im MDR Kulturdiskurs sprechen wir heute mit Anne-Kathrin Koth über ihr aktuelles Buch Hyperreaktiv, wie in sozialen Medien um Deutungsmacht gekämpft wird. Und ihr Buch, und mir hat das gefallen, sage ich mal, ist nicht per se kulturkritisch, sondern es zeigt ja vielmehr, dass sie auch selbst mit Neugier und Erwartungen in diese sozialen Netzwerke gestartet sind. Ist es auch so ein Stück weit die Dokumentation einer Enttäuschung?
Ach. Das ist so schön formuliert. Das, ja, ich würde sagen, das ist es schon. Ich blicke auch ein bisschen zurück auf die letzten 20 Jahre soziale Medien, das auch natürlich irgendwie die 20 Jahre meines Großwerdens sind. Denn ich bin so halb reingewachsen und würde schon sagen, dass es ja zumindest in den letzten Jahren eine große Enttäuschung gegeben hat angesichts dessen, was man sich vielleicht gewünscht hat, was soziale Medien leisten können und in welche Richtung sie sich entwickelt haben. Aber ich glaube, dass diese persönliche Perspektive für mich zwei Bedeutungen hatte. Also zum einen wollte ich das so ein bisschen auch, naja, was man in der Feldforschung so teilnehmende Beobachtung nennt. Also das war mir wichtig, weil ich oft sehe, dass wenn über soziale Medien geschrieben oder gesprochen wird, ich immer erkenne, ob die Person selber Social Media nutzt oder nicht. Und um bestimmte, ja, so Zwischentöne lesen zu können, glaube ich, muss man Teil davon sein. Aber auf der anderen Seite war es mir auch wichtig, eben so ein bisschen diese Fingerzeig-Geste zu vermeiden, weil das ist so eine andere Tendenz, die ich sehe, ist dann immer, ja, die da in den sozialen Medien, die machen das so und so, die in dem komischen Internet sind oder die Hater, ne, oder die Spalter oder die Populisten und so weiter. Und ich glaube, indem ich mich selber da auch stark mit reingebracht habe, wollte ich auch sagen, in uns allen steckt all das und wir alle erhalten sie auch durch unsere Art von Resonanz, weil wir zum Beispiel eben unseren Affekten nachgehen und auf diese Hater reagieren oder weil wir etwas liken, was vielleicht sehr polemisch ist oder populistisch ist. Und weil mir das doch auch so wichtig war, das mit zu thematisieren, musste ich, glaube ich, auch mich selbst mit reinbringen.
Sie haben gesagt, Sie hätten sich andere Dinge gewünscht. Was wäre denn das gewesen?
Also, ich hätte mir gewünscht, dass es zivilisierter zugeht in den sozialen Medien. Ich meine, in der Anfangszeit des Internets gab es ja auch in Chatforen immer das, was man Netiquette nannte. Und da haben sich schon einige dran gehalten, würde ich sagen. Es war natürlich auch noch eine begrenztere Anzahl an Menschen vor Ort. Und jetzt habe ich das Gefühl, alle Hemmungen sind gefallen und man befindet sich so im Wilden Westen mäßig. Ne? Wer zuerst den Call zieht, der gewinnt, der kriegt auch die Deutungshoheit. Und irgendwie nominell gibt es vielleicht dann doch noch Sheriffs, aber die scheinen nicht genug Macht zu haben, um irgendwie dem Einhalt zu gebieten. Und da würde ich schon sagen, das war jetzt in der Anfangszeit doch sehr anders. Und da gab es schon eben diese Verheißung von, ja, mitreden und im produktiven Sinne und auch in dem Sinne des Austauschs und nicht im Sinne des nur Reagierens, was ja was anderes ist als zu kommunizieren. Weil in vielerlei Hinsicht sehe ich auch die Reaktionskultur als eine Kultur, in der man ständig Gespräche unterbricht. Ne? Die Reaktion ist eigentlich immer das Ende und nicht der Anfang von etwas.
Und es ist ja auch zum Erfolgskriterium für Social-Media-Angebote geworden. Also diese sogenannte Interaktionsrate, waren es früher vielleicht nur die Klicks, spielt das jetzt eine viel größere Rolle. Und deshalb werden die Angebote ja auch ein Stück weit durch die Algorithmen scheinbar getrieben. Mhm. Gibt es denn dafür einen Ausweg? Weil jeder möchte ja irgendwie vorkommen und möchte dort eine Relevanz und eine Sichtbarkeit haben.
Mhm. Ja, also ich glaube, ich habe keinen, also das schreibe ich auch, es gibt jetzt für mich irgendwie keine 5 Punkte und der Ausweg ist vor Augen. Ich glaube, erstmal, wie Sie es beschrieben haben, ist schon ganz richtig. Johannes Franzen, der Kulturwissenschaftler, hat das mal die Aufmerksamkeitsfalle auch genannt. Ne, in dem Moment, wo wir etwas Aufmerksamkeit stiften, verhelfen wir ihm zu Sichtbarkeit und Popularität und damit auch Wirksamkeit. In dem Moment, wo man Aufmerksamkeit entzieht, verschwindet etwas im Nichts oder es wird einem vorgeworfen, dass man eben etwas, was doch scheinbar populär ist oder scheinbar viele Menschen interessiert, nicht zum Thema macht. Also gerade natürlich auch für Journalisten ein Riesenthema. Also deswegen finde ich ja auch irgendwie, also diese Frage, wie zivilisiert etwas stattfindet, finde ich eigentlich eine ganz passende Beschreibung. Denn ich glaube schon, dass wir zivilisierter im Netz agieren können. Und ich hätte dieses Buch nicht geschrieben, wenn ich nicht daran glauben würde, dass alleine das Bewusstmachen, welche Verantwortung wir haben. Also am liebsten würde ich mir wünschen, dass man sich bei jedem Beitrag auch wirklich dann so, gerade wenn er sehr starke Emotionen hervorruft in einen, doch überlegt, was war die mögliche Intention eigentlich der Verfasser oder der Verfasserin und was soll es vielleicht auch in mir bewirken und vor allem auch, ist es überhaupt an mich adressiert?
Sie haben gerade schon erwähnt, den Journalismus, also als so eine Art vierte Gewalt, vierte Macht. Mhm. Auch hier gibt es sehr viele Veränderungen und das Ringen um Aufmerksamkeit, um Reaktionen, um Relevanz. Darüber schreiben Sie ja auch in Ihrem Buch. Wie verändert das denn den Journalismus?
Ja, mich hat wirklich interessiert auch, wie wirken sich diese Mechanismen, zum Beispiel den Journalismus vierte Gewalt, aber auch auf Kunst und auch zum Beispiel die Wissenschaft, also auch Bereiche, sag ich mal, wo die oft sehr erkenntnisstiftend, also würde ich sagen, für uns waren. Und im Journalismus ist es natürlich so, ich hatte es gerade schon angedeutet, dass man mitspielen muss, in den sozialen Medien sein muss, um natürlich irgendwie Relevanz zu bewahren. Aber auch dort beobachte ich eben so ein sehr, sehr stark reaktives Verhalten. Also, dass man wirklich beobachten kann, ich als eine Person, die sehr, sehr viel im Netz ist, sehe Themen im Netz entstehen. Und ich sage, der Journalismus ist jetzt auch so pauschalisiert, ne? Also, wir meinen das jetzt nicht ganz so pauschal, wie ich sage, reagiert darauf, greift diese Themen auf. Und ganz, ganz oft reproduziert er eigentlich nur diese, ja, sehr aufgeladenen, reaktionslastigen Themen, die das Netz gesetzt hat. Und wo ich wirklich sagen würde, was mir manchmal fehlt, ist, dass sehr viele Themen selber auch irgendwie neu gesetzt werden, so vom Journalismus, oder dass man noch stärker in eine Metaperspektive geht und sich überlegt, wie kann ich diese Mechanismen beschreiben, ohne mich direkt sozusagen von ihnen vereinnahmen zu lassen. Das ist eine Frage, die ist wahnsinnig schwer zu beantworten. Ich kann sie auch nicht beantworten. Aber ich glaube, das ist so die größte Herausforderung, der man sich jetzt stellen muss, weil es ist ganz, ganz wichtig eigentlich, dass es diese vierte Gewalt gibt, ne? Und dass es auch eine Instanz gibt, die kuratiert, was wir an Wild West vor uns haben in den sozialen Medien. Aber im Moment sehe ich eher, dass es so ins Hintertreffen geraten ist, insofern als dass man zu sehr sich hat vereinnahmen lassen, auch von den Mechanismen und diesen Reaktionskulturen der sozialen Medien.
Man könnte jetzt einfach sagen, ich gehe da nicht rein, ich mache da nicht mit. Aber die Folgen von dem, was Sie in Ihrem Buch beschreiben, und das sagen Sie auch in Ihrem Buch, sind ja Misstrauen und Zynismus. Und das nicht nur im Netz, sondern auch in unserer Kommunikation oder wie wir auf Gesellschaft, auf andere Menschen schauen. Und wir zeichnen das Interview am 23. September auf. Und seit dem Mord an Charlie Kirk vertiefen sich die Gräben, die Debatten werden schärfer. Und das nicht nur in den USA. Ist das auch eine Folge dessen, was Sie in Ihrem Buch beschreiben, wie wir außerhalb des Netzes miteinander umgehen?
Ja, also es ist natürlich in mehrfacher Hinsicht ein Musterbeispiel für viele Thesen, die ich in meinem Buch aufstelle. Die erste beginnt eigentlich schon damit, dass es diverse Hyperinterpretationen sozusagen des Attentats selbst gab. Ich habe so viele Analysen über sozusagen diese Inschriften der Patrosenhüllen gelesen. Weiß ich nicht, wie schon lange nicht mehr. Also das sieht man auch selbst. Ein Attentat wird jetzt so gestaltet, dass es reaktionstauglich ist. Also das, also es ist ja auch die Idee gewesen sozusagen desjenigen, der diese Patronen abgefeuert hat, dass jetzt alle sich fragen, wer ist das? Warum? Was bedeuten diese Sprüche? Und so weiter und so fort. Also es wurde schon sozusagen für diese Reaktionskultur hin kreiert. Aber natürlich auch ein Musterbeispiel dafür, dass eben diese Debatten nicht in den sozialen Medien bleiben. Ne? Also es hätte, also eine Sache kann man sicher sagen, egal wie man jetzt diese Sprüche oder dieses Attentat deutet, es ist aus der Netzkultur heraus entstanden. Es spielt auf netzkulturelle Subkulturen an. Also diese Gewalt sozusagen, die vielleicht immer erstmal nur geglaubt wird, eine Fantasie im Netz zu sein oder auch in der Gamekultur, das ist ja ein Diskurs, den wir vielleicht früher hatten stark, bleibt nicht mehr im Netz. Die wird real auf der einen Seite und natürlich dann, wenn wir nochmal uns anschauen, wie Jimmy Kimmel das in seiner Show thematisiert hat, worauf dann er sehr schnell entlassen wurde, jetzt wieder eingestellt wurde und so weiter. Aber auch da, ne, auch das ist eine Reaktion sozusagen auf ja, diesen netzkulturellen Diskurs, der da stattgefunden hat. Und deswegen, ja, ich glaube, dass es wirklich nötig ist, dass man begreift, auch wirklich in so einer breiteren Öffentlichkeit, also dass immer mehr Menschen begreifen müssen, dass das kein Ort für sich ist. Es ist nicht da dieses komische Internet, in dem irgendwas stattfindet, sondern ja, es hat längst alle Bereiche unseres kulturellen, politischen und gesellschaftlichen Lebens durchzogen. Und dafür gibt es eigentlich noch viel zu wenig Wissen.
Ich will noch mal auf einen anderen Punkt hinaus, den Sie auch in Ihrem Buch beschreiben, dass es ja im Internet ganz andere Expertinnen und Experten oft gibt als zum Beispiel im Journalismus oder in der Wissenschaft. Also die Deutungshoheit ist im Netz oft an die Anzahl der Follower geknüpft oder eben auch daran, komplexe Dinge einfach zu erklären. Ja. Was hat das für Folgen?
Ja, also das hat natürlich riesige Folgen. Zum einen, jeder kann natürlich jetzt Expertin oder Experte sein. Ich glaube, Habermas hat das ja auch so zu Autorin ermächtigte User genannt. Wir alle sind in der Lage, uns als Experten zu gerieren. Also wir müssen es natürlich nicht sein. Und das heißt, es entstehen ganz neue Autoritäten. Also deswegen die vierte Gewalt. Wie lange wird man noch die vierte Gewalt sein? Weil diese Art von Autorität wird ja auch sukzessive untergraben. Also man muss sagen, es gibt einerseits diese Verdachtskultur. Es wird einerseits die ganze Zeit alles in Frage gestellt, was an Bedeutung für uns lange Zeit von Relevanz war. Gerade auch Wissenschaft, gerade eben auch schon. Also die Instanzen, von denen wir immer glaubten, sie können uns sichere Wahrheiten und Bedeutungen geben, die werden die ganze Zeit angezweifelt und dann sozusagen kommt man mit neuen Angeboten, neuen Deutungsangeboten einher, um dieses Vakuum, dieses Bedeutungsvakuum, was entstanden ist, zu füllen. Und das Interessante ist eben, dass diese Autoritäten sehr willkürlich entstehen oder nicht entstehen. Ne? Also klar, natürlich kann man sagen, Autorität durch viele Follower stimmt, wobei man da nicht notwendigerweise in allen Bereichen gleich eine Autorität hat. Bei politischen Themen fällt mir oft auf, dass es ums Timing geht. Ich beobachte sehr, sehr oft, dass Personen, die noch nie mit einem Thema sozusagen kundig in Erscheinung getreten sind, dann aber im richtigen Moment, wo es ein Ereignis gab, das man nicht deuten konnte, eine Deutung angeboten haben und sehr, sehr schnell zur Autorität für dieses Thema wurden. Und da analysiere ich dann mein Buch auch ein bisschen genauer, wie sehen denn auch solche Formate aus, wie sehen zum Beispiel so Instagram-Kacheln aus, in denen einem dann die Welt erklärt wird, in Anführungszeichen. Und warum schaffen die das damit, Autorität zu erzeugen?
Sie hatten es vor ein paar Minuten schon mal angesprochen, dass Sie jetzt nicht 5 Punkte oder 10 Punkte Pläne haben. Sie zweifeln auch ein Stück in Ihrem Buch am Ende daran, dass jetzt die so oft gepriesene Medienkompetenz uns rettet. Aber auch die Verantwortung der Plattform, haben Sie ja schon erwähnt, ist jetzt nicht das Allheilmittel. Warum so pessimistisch?
Ich sehe erstmal keinen Grund, so wahnsinnig optimistisch zu sein, weil man sieht ja auch direkt, wie sich gerade die Plattformlandschaft verändert, wie die Plattformbetreiber einfach eingreifen können. Jetzt, wenn man sich überlegt, okay, TikTok wird jetzt aufgespalten in, weiß ich nicht, eine chinesische und eine amerikanische Version. Interessant, was dann bei uns eigentlich ankommt. Beide werden uns wahrscheinlich mit Propaganda zuspammen, wie sonst was. Und dem sind wir natürlich irgendwie erstmal ausgesetzt. Und ich glaube auch, dass man bestimmten Mechanismen auch eben nicht mit einer guten Medienkompetenz so sehr begegnet. Also ich will nicht sagen, dass Medienkompetenz nichts bedeutet. Also ich, ich glaube, das schreibe ich sogar auch. Ich fände es auch gut, wenn es ein Fach gäbe und wenn man wirklich eben genau überlegt, genau sich anschaut, wie sind die Mechanismen, wie sieht auch sozusagen eine Entkontextualisierung aus und eine Neukontextualisierung, was sind diese Strategien, wie sieht Instrumentalisierung aus? Das ist natürlich total wichtig, aber alleine das wird nicht so viel bringen, sag ich mal. Es braucht dann natürlich immer ein Zusammenspiel wahrscheinlich, ne, von natürlich auch politischen Entscheidungen, die zum Beispiel ein europäisches soziales Netzwerk ermöglichen würden, wäre jetzt für mich etwas, was sehr dringlich anstünde eigentlich. Bis hin aber natürlich auch zum persönlichen Verhalten, vielleicht irgendwie dann doch ein stärkeres Eingebettetsein in ja, den Ethos, den vielleicht auch so der klassische Journalismus normalerweise mitbringt. Also es müssten sehr viele Sachen zusammenspielen, damit es zivilisierter wird. Punkt. Aber ja, die Bedingungen dafür sehe ich im Moment nicht so sehr. Und deswegen sage ich eben, ich weiß natürlich auch nicht, was die Lösung ist. Aber die eigene Verantwortung mitzudenken und ein Bewusstsein für sein eigenes Handeln, also überhaupt das als eine Handlung zu begreifen, das scheint mir schon wichtig zu sein, ja.
Vielen Dank, Anne-Kathrin Kohut. Und gern nenne ich den Titel des Buches nochmal: Hyperreaktiv, wie in sozialen Medien um Deutungsmacht gekämpft wird. Erschienen ist es im Wagenbach Verlag, hat 160 Seiten und kostet 18 Euro. Vielen Dank, dass Sie zu Gast waren im MDR Kulturdiskurs.
Vielen Dank für die Einladung.
Alle Lesungen, Hörspiele und Features von MDR Kultur in der ARD Audiothek gibt's auf einen Blick. Abonnieren Sie einfach unseren Newsletter unter mdrkultur.de.